Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Zietgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin.
Moin, Jonas.
Nutzersignale, Yannick.
Geil.
Wir reden über Nutzersignale. Und zwar wollen wir mal ganz dediziert darauf eingehen, wie wir vorgehen, wenn wir unsere Seiten oder Seiten für unsere Kunden optimieren wollen auf Nutzersignale. Bevor wir jetzt über unsere Maßnahmen sprechen, lass uns nochmal ganz kurz alle Hörer abholen und auf den gleichen Stand bringen, warum wir jetzt über Nutzersignale reden. Und Nutzersignale sind ja, es ist nicht neu, dass die wichtig sind, aber es kommen immer mehr offizielle Bestätigungen, dass sie wichtig sind. Ich würde mal sagen, dass die meisten guten SEOs schon seit Jahren mit Nutzersignalen arbeiten, darauf einen Fokus legen, Fokus auf den Menschen hinter der Suche legen und nicht nur auf SEO im technischen Sinne, auf die Suchmaschinen. Aber wir bekommen natürlich in den letzten Jahren durch Google Leaks, durch die den Gerichtsprozess, durch alle möglichen, auf alle möglichen Wege kriegen wir Bestätigungen dafür, dass Nutzersignale wichtig sind für Google und auch vielleicht sogar wichtiger werden in Zukunft für Google.
Ja. Ja, also man muss da dazu sagen, zum Beispiel sowas wie die Klickrate, dass die ein Ranking-Faktor ist, das hat man ja schon ewig lange vermutet, weiß man auch schon mittlerweile seit längerem, dass das definitiv ein Ranking-Faktor ist und weiß auch nicht zuletzt durch diesen Leak letztes Jahr, ich glaube, der war letztes Jahr der Leak, der große Google-Leak, weiß man auch definitiv, dass Nutzersignale in verschiedenen Formen definitiv auch fürs Ranking herbeigezogen werden, was jetzt nicht nur die reine Klickrate ist von der Google-Suche auf die Website, sondern dass da auch ein gewisser Spielraum ist für weitere KPIs, die da eine Rolle spielen. Also definitiv wird immer wichtiger und ich bin mittlerweile fest der Überzeugung, dass es fast nichts Wichtigeres oder das eines der wichtigsten Dinge ist im SEO mittlerweile, dass man dafür sorgt, dass die Nutzersignale gut sind, weil sie eben wiedergeben, wie zufrieden die Leute mit der Webseite sind. Ja, also du kannst ein schönes Ranking haben, du kannst gut normalen Traffic haben, wenn die Nutzersignale nicht stimmen, wird der Traffic nicht langfristig bleiben und auch die Rankings werden langfristig nicht bleiben. Das durfte ich leider bei Kundenprojekten beobachten. Und kann deswegen auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass das durchaus wichtig ist.
Ja, und auch in einer der letzten Folgen, ich glaube, es war so 4 oder 5 Folgen her, wahrscheinlich irre ich mich, und es ist schon wieder 10 Folgen her, weil ich diesen Fehler immer mache, hattest du ein Beispiel gebracht von der Seite, da ging es, glaube ich, um Cupcakes. Und diese Seite hatte so gut wie nichts On-Page-mäßiges, also wenig Content auf der Seite, keine Ratgeber und nix. Aber haben für dieses krass umkämpfte Keyword Cupcakes für einen gewissen Zeitraum sehr, sehr gut gerankt, immer in den Top 2 oder 3. Schlicht und ergreifend deshalb, weil sie halt Branding gemacht haben und so viele Klicks bekommen haben auf ihre Seite durch wahrscheinlich Branding, Ads und so weiter, dass ganz viele Nutzersignale gesendet wurden, weil die Nutzer darauf happy waren, die haben was gekauft, die sind nicht zurück in die Suchergebnisse vermutlich gegangen. Und so ein Beispiel zeigt uns dann auch in dieser positiven Richtung, dass viele positive Besucher, also viele positive Nutzersignale, die von diesen Besuchern kommen, dafür sorgen können, dass ein Ranking sich verbessert, ohne dass irgendwelche anderen Sachen gemacht werden, wie Content-Anpassungen oder Backlinks oder Content-Hubs oder bla 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 bla. Wir sagen nicht, dass man es nicht machen sollte, diese ganzen Sachen, aber wir wollen einfach mal kurz rausstellen, wieso Nutzersignale so wichtig und wertvoll sind, dass wir jetzt auch dediziert eine Folge darüber machen und in unseren SEO-Strategien ganz, ganz wichtiger Pfeiler jeder Strategie ist.
Ja, definitiv. Also das Unicake-Beispiel ist ein sehr, sehr schöner Fall. Da haben auch die Kollegen, Shoutout an die beiden, Benjamin und Fabian vom Content Performance Podcast, haben eine coole Folge darüber gemacht. Hatte ich mir damals auch angehört. Ist ein cooler Fall, weil die tatsächlich, wie du gesagt hast, so gut wie gar keinen richtigen SEO-Content auf der Webseite haben. Es gibt keinen übermäßig großen Rezeptbereich. Die haben nicht 50.000 Kategorien und 50.000 Produkte, sondern die haben ein paar Produkte, guten PDP-Content, also Produktseiten-Content und eine gute Marke und sorgen anscheinend für die richtigen Nutzersignale, weil sie auch immer noch aktuell so schwanken zwischen 1 und 3, würde ich mal sagen, ja. Aktuell sind sie sogar mit Brownies kaufen, ich habe jetzt gerade den Cognito-Browser neben mir aufgemacht, sind sogar auf Platz 1 und 3. also mit einmal mit der Startseite und einmal mit einer Produktseite für das Keyword Brownies kaufen, hat jetzt kein übermäßig krasses Suchvolumen, aber es ist trotzdem ein höchst relevantes Keyword für dieses Unternehmen oder für die Unternehmen, die da auch in der Nische tätig sind, wo man dann online Brownies kaufen kann, so fertig gebacken. Und die ranken halt nach wie vor mit relativ wenig Content in den Top 3, sogar mit zwei Seiten. Also ist auch keine Kannibalisierung, weil in den Top 3, wenn du mit zwei Seiten rankst, dann ist das keine negative Kannibalisierung, sondern ist einfach geil. Und anscheinend haben die die richtigen Nutzersignale, weil die Leute klicken auf das Ergebnis, bleiben drauf, bestellen im besten Fall und springen aber definitiv, das kann man vermutlich so sagen, springen vermutlich definitiv nicht zurück direkt in die Google-Suche. Ja, ist, du lachst jetzt, weil ich es vermutlich definitiv, aber mit Sicherheit können wir es auch nicht sagen. Wir kennen nicht genau die Zahlen.
Wir vermuten nicht die Klickrate, aber, dass es definitiv so ist.
Aber es ist, ich gehe so, schon sehr stark davon aus, ja. Sonst würden sie nicht immer noch seit Monaten da oben ranken. Ich glaube, das ist mittlerweile 3-4 Monate her.
Ist schon ein zu langer Zeitraum, dass es Zufall ist.
Ja. Und anscheinend sind es die richtigen Nutzersignale. Man müsste jetzt mal die Heatmap und so angucken, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber dieser Fall zeigt, dass man auch mit wenig Content mittlerweile sehr, sehr erfolgreich sein kann. Was natürlich nicht heißt, dass gut Content oder guter Content nicht mehr wichtig ist oder nicht mehr sinnvoll ist, definitiv nicht. Aber es zeigt, dass man eben, wenn man für die richtigen Nutzersignale sorgt und auch ins Branding investiert und nicht nur in klassischen SEO-Content, dass man dann doch auch trotzdem Erfolg haben kann.
Ja, und einfach auch die guten Inhalte damit boostet. Also wir suchen ja immer Wege, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ich sage das ja immer wieder, SEO ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir gut ranken. Und das ist ein sehr, sehr großer Faktor, der die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht. Und wenn wir gerade bei dem Beispiel Cupcakes sind, haben wir doch einen idealen Übergang zu einer der ersten Maßnahmen, die wir uns immer anschauen, um die Nutzersignale zu verbessern, nämlich die Problemlösung oder die Antwort, die der Mensch sucht, direkt abzufrühstücken. Und da ist die geile Überleitung. Wir wollen natürlich dem Nutzer, dem Menschen möglichst schnell die Lösung bieten, was früher tatsächlich gerne mal unterschlagen wurde, auch mit Absicht. Und ich denke, Yannick, auch du bist da reingefallen. Ich habe das früher auch gemacht, zu sagen, lass mal den Nutzer lieber länger auf der Seite halten, ja. Und noch nicht gleich ganz oben alle Geheimnisse hier rausgeben. Mittlerweile gebe ich die Geheimnisse, die keine Geheimnisse sind, aber die Lösungen, die Antworten gleich raus, weil, Shoutout zur letzten Folge, da haben wir da ja auch ein bisschen drüber geredet. Die Nutzer, die schnell eine Antwort wollen, wollen schnell eine Antwort, sonst kommen sie zurück in die Nutzer, in die Suchergebnisse von Google, und das ist das Schlechteste, was wir erreichen können. Wir wollen auf keinen Fall, dass die Nutzer von unserer Seite direkt wieder zurück in die Suchergebnisse gehen. Und
ja, also das Ding ist, es geht ja gar nicht darum, dass du sagst, okay, der Nutzer schließt jetzt den Browser oder geht auf eine andere Seite oder sonst was, sondern diese Bad Clicks, wie es auch im Leak von Google heißt oder in den Daten, die wir analysieren durften, da wird auch von sogenannten Bad Clicks gesprochen. Und das sind eben Bad Clicks, wenn der Nutzer wieder zurück auf die Google-Suche geht, nochmal sucht, auf ein anderes Ergebnis klickt und dort dann bleibt. Und das ist eben genau das, was eben schlecht ist. Dass der Nutzer auf die Seite kommt, nicht genau das findet, was er gesucht hat, oder die Seite einfach schrecklich findet oder sonst was und dann direkt eben auf die Google-Suche zurückgeht, das ist das schlechte Signal. Nicht, wenn er zum Beispiel kurz auf der Seite ist, genau das gesucht hat, was er finden wollte, genau das gefunden hat, was er gesucht hat, so rum, zufrieden ist, den Browser schließt oder den Tab schließt oder ähnliches, ne, oder das Handy wieder zumacht und weglegt, das ist ja eben nicht schlecht. Das ist kein schlechtes Nutzersignal in dem Sinne, sondern das schlechte Nutzersignal für Google jedenfalls ist, dass er zurück auf die Google-Suche springt und eben nach einem anderen Ergebnis sucht, das eben seine Suchintention befriedigt.
Und deshalb dürfen wir in Bezug auf dieses Nutzersignal auch die Absprungrate beziehungsweise die Verweildauer nicht zu krass mit reinnehmen, weil die Verweildauer natürlich, wenn wir ein Problem direkt lösen, sehr niedrig ist. Aber ich würde sagen, es ist besser, eine Verweildauer von 20 Sekunden zu haben und der Nutzer verlässt danach die Seite, indem er den Tab schließt, als eine Verweildauer von 2 Minuten zu haben und der Nutzer geht danach aber zurück in die Google-Suchergebnisse. Das sind jetzt keine Daten, die ich habe, aber ich würde sagen, das ist deutlich besser, weil es Google zeigt, okay, die Lösung wurde gefunden auf dieser Seite. Wir können diese Seite häufiger anzeigen für andere Leute, die diese Suche haben. Und das ist ja, was wir erreichen wollen. Deswegen ist das ja fast schon ein Quick-Win, weil das auch nicht schwer umzusetzen ist in den meisten Fällen. Wenn du einen Inhalt hast und du präsentierst noch nicht die Lösung ganz oben, dann mach das einfach. Du musst jetzt nicht alles umschreiben und alles neu machen oder 10 neue Grafiken erstellen. Geh da einfach rein, bau oben eine Box ein, so eine Merkebox, die grafisch irgendwie hervorgehoben ist, oder stell dort die 3 Testsieger dar, die in deinem 5000-Wörter-Test drin sind, oder stell die Lösung für deine Software vor, nach der die Leute suchen in dem Bottom-Funnel-Content, ohne dass man die erst 20 Schritte durchgehen muss. Und wenn du Schritt-für-Schritt-Anleitungen hast, was ich zum Beispiel mache, ist, statt dass ich diese Steps 1, 2, 3, 4 immer nur als H2s mit einer ausführlichen Beschreibung dann drunter zu haben, ich nehme einfach genau diese Sachen, die ich in H2s drin habe, und mache am Anfang nochmal eine kurze Liste. Auch in so einer Box, und schreibe rein, hier sind die 10 Schritte, die du machen musst, in einer ganz, ganz condensed Form, ganz, ganz klein. Und wenn du mehr Infos willst, unten ist jeder Schritt nochmal ausführlich beschrieben. Damit verlierst du keinen Nutzer, du hilfst den Nutzern. Und so gesehen ist es ein super einfacher Quick-Win, um positive Nutzersignale zu generieren.
Ja, voll. Also ich kann es auch nur sagen, aus dem SaaS-Bereich oder E-Commerce-Bereich, SaaS-Bereich ist, wenn deine Landingpage einfach keinen roten Faden hat, wenn du dich in belanglosen Features verlierst und eben nicht den Nutzen kommunizierst und das Problem direkt ansprichst, das der potenzielle Kunde hat, ne? Weil die Kunden haben ein Problem, die haben einen Need. Egal, ob es jetzt zum klassischen Content geht, ne, Ratgeberbereich, oder es geht wirklich darum, jetzt ein Tool zu kaufen oder ein Produkt zu kaufen, die haben ein Problem und die wollen eine Lösung dafür. Wenn du das Problem direkt ansprichst, dich direkt sozusagen auf eine Ebene mit dem Kunden, mit dem potenziellen Kunden stellst, er sich also sofort verstanden fühlt in seinem Problem und ihm dann direkt noch eine gute Lösung aufzeigst auf deiner Landingpage, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass er eben nicht direkt in die Google-Suche zurückspringen wird und da nochmal gucken wird, sondern dass er sich erstmal die Landingpage anschaut und Gedanken macht, hey, okay, scheint ein ganz cooles Tool zu sein, guter Anbieter, jetzt gehe ich mal auf die Über-uns-Seite oder sonst was. Also ich gehe im den nächsten Step auf der Webseite und navigiere mich so ein bisschen mal durch und schaue mir mal, was der so macht. Im E-Commerce genauso. Wenn du eine Kategorieseite hast, schau, dass du die Produkte relativ weit oben sortierst, also so eine Standardsortierung, dass du die relativ weit oben sortierst, die eigentlich genau zu den Wünschen, zu den Bedürfnissen der Zielgruppe passen. Ich hatte das erst oder habe das immer noch mit einem Kunden, wo ich der Meinung bin, dass die Produkte nicht ganz das widerspiegeln, was eigentlich der Kunde oder die Kunden haben möchten. Es sind teilweise sehr ausgefallene Produkte, wo ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube nicht, dass die so regelmäßig gekauft werden. Die sind aber Standardsortierung Shopware, glaube ich, sind aber relativ weit oben sortiert, ne? Da wurde jetzt nicht manuell nochmal nachsortiert, nachjustiert. Und der ganze Wettbewerb hat aber eben nicht diese Produkte. Die haben die auch, aber die sind auf Seite 3, 4 oder so zu finden, ne? Ich muss hier ein bisschen kryptischer bleiben, weil ich nicht weiß, ob ich den Fall erzählen darf, so in Detail. Und wir haben aber festgestellt mit einer anderen Kategorie, wo wir die Sortierung angepasst haben, die Produkte also passender sind, meiner Meinung nach, dass wir dort direkt 3, 4 Plätze gut gemacht haben. Und daran sieht man auch, wie wichtig eigentlich auch die Produktsortierung für Kategorien ist, um eben die Nutzersignale positiv zu beeinflussen, weil du eben gleich die Produkte zeigst, die der Kunde vermutlich kaufen möchte. Du kennst es selber aus dem privaten Bereich vielleicht, du hast irgendwie Bock, keine Ahnung, einen Schreibtisch zu kaufen, ne? Du willst jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch für dein Homeoffice. Du kommst auf eine Kategorieseite, es sieht erstmal wie ein Graus aus. Da sind irgendwelche komischen Schreibtischmodelle, die eigentlich gar nicht wirklich wichtig sind oder die relativ ausgefallen sind. Keine Ahnung, so ein ganz kleiner 1,20 Tisch, und im Homeoffice brauchst du eigentlich mindestens 1,40, 1,60 Tisch. Und dann musst du einfach mal die Sortierung umändern und schauen, dass du praktisch dem Kunden die passenden Produkte zeigst für seine Wünsche, für seine Bedürfnisse. Du musst natürlich auch deine Zielgruppe kennen. Und das sorgt einfach dafür, langfristig vermutlich, dass die User Signals einfach besser werden, weil eben die UX besser ist. Und ich hatte es erst vor kurzem, ich habe was gesucht privat, und dann dachte ich mir, Alter, das ist eigentlich gar nicht das, was ich gesucht habe auf der Kategorieseite, und bin nach, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden wieder zurück auf die Google-Suche gesprungen und war halt dann auf dem zweiten oder dritten Ergebnis. und habe dann da eben in der Kategorie genau die Produkte gefunden, die ich eigentlich haben wollte, und musste mir dann nur noch mal entscheiden, na, welches Produkt klicke ich jetzt an. Aber ich habe gleich gesehen, okay, das ist eigentlich schon das, was ich gesucht habe. Bei dem anderen war es Katastrophe, und da bin ich direkt wieder zurückgesprungen, und eben das sind diese Bad Clicks, von denen wir vorhin kurz gesprochen haben, und die sorgen dafür, dass du langfristig deine aktuell guten Rankings eben nicht behalten wirst oder eben gar nicht diese richtig guten Rankings, ne, Top 3, Top 5 erreichen wirst. Und das ist für mich mittlerweile einer der wichtigsten Faktoren.
Ja, und wenn wir gerade schon im Prinzip über diesen oberen Teil einer Seite sprechen, können wir auch gerade mal noch über das Thema der Einleitung sprechen, insbesondere wenn wir im Ratgeberbereich unterwegs sind oder im Top-Funnel, mit Funnel-Content, dann ist auch die Einleitung super einfach zu verändern, sodass sie für bessere Nutzersignale sorgt. Weil es tatsächlich so ist, wenn wir in Analysen gucken, worüber wir gleich noch sprechen, mit Scrollmaps, Heatmaps, diesen ganzen Kram, dass Leute gerne mal der Einleitung lesen und danach weg sind. Und du kannst mit so wenigen einfachen Veränderungen in der Einleitung dafür sorgen, dass die Leute da sind und da bleiben.
Ja.
Das muss nicht Clickbait sein. Das sollte auch kein Clickbait sein, aber es sollte zeigen, warum bist du der Experte hier, warum sollte man auf dich hören, warum ist die Lösung, die du präsentierst, gut, wo ist man überhaupt gelandet, vielleicht noch eine kleine Info dazu. Wir haben ja auch schon mal eine Folge über Einleitung gemacht, wir werden die mal noch in den Shownotes verlinken, und an sich kannst du da wirklich ein kleines Beispiel von mir, ich habe früher viel geschrieben in Einleitungen, sehr generisch. Gebe ich zu, sehr, sehr generische Einleitungen. Wenn ich irgendwie ein Cookie-Banner-Plugin vorgestellt habe, habe ich geschrieben, ja, es gibt so viele Cookie-Banner-Plugins am Markt und die DSGVO seit 2018 ist so nervig, bla bla bla. Ja. So, Gebrabbel ohne Ende. Das passe ich jetzt nach und nach an. Vielleicht findet man solche Fälle immer noch auf der Seite. Ist ein bisschen schwierig, bei 200 Beiträgen das alles gleichzeitig zu optimieren. Aber mittlerweile ist mein Ansatz zu sagen, ey, in den letzten, was haben wir seit 2018? 5 Jahren. In den letzten 5 Jahren habe ich mit 20 verschiedenen Cookie-Banner-Anbietern gearbeitet, habe das für X Kunden umgesetzt. Hier sind meine Gedanken dazu. Hier sind meine Erfahrungen. Warum du X nicht machen solltest. Darum ist das hier die beste Wahl. Also wirklich so eine klare Ansage, hey, ich habe Erfahrung, hey, ich habe Jahre Erfahrung, ich habe verschiedene Anbieter getestet. Und damit hältst du den Nutzer mehr auf deiner Seite als mit so einem generischen Gebrabbel, was wir übrigens auch andauernd bekommen, wenn wir KI-generierte Texte haben. Ja. Und da würde ich auch nochmal ansetzen. Einleitungen, genauso wie oben eine Lösung zu präsentieren. Das ist einfach der Einstieg der Seite, das ist der Above-the-Fold-Bereich. Da sollte nicht nur ein riesiges Bild sein, da sollte der Nutzer hooked werden, wie man so schön sagt, ne?
Ja, also Copywriting ist nach wie vor wichtig für die Nutzersignale. Wir sprechen immer von UX, von Design, von Aufbau, von Struktur, aber eben ein weiteres wichtiges Werkzeug ist einfach gutes Copywriting. Die Überschrift so zu wählen, dass sie dich gleich catcht oder hookt, ne, dass sie praktisch gleich die Ankerfunktion erfüllt und dich gleich festhält und sagt, okay, cool, das ist interessant, das lese ich mir jetzt durch, weil ich glaube, das habe ich gesucht. Und eben dann mit der Einleitung das Ganze weiterspinnen. Direkt zum Punkt kommen, direkt das Problem ansprechen, direkt irgendwas an die Hand geben, dass du sagst, okay, ich weiß genau, was du für ein Problem hast und ich weiß genau, was da relevant ist. Und so sieht die Lösung aus. Und dann im Verlaufe des Ratgebers beispielsweise, wenn wir jetzt beim Ratgeber sind, dröselst du nochmal diese Antwort auf, diese Lösung, zeigst die Facetten auf, alles, was relevant ist, aber natürlich immer on point, nicht wieder unnötig ausschweifend werden, nicht unnötig rumerzählen, sondern wirklich auf den Punkt gebracht. Aber du hast dann die Möglichkeit, die ganze Aufmerksamkeit noch weiter zu verwerten und ihn praktisch bei der Stange zu halten mit dem Ratgeber. Aber es geht ja im ersten Moment direkt um die Aufmerksamkeit zu generieren, die Aufmerksamkeit zu bekommen und dementsprechend zu zeigen, du bist hier genau richtig, ich weiß, was du für ein Problem hast und ich habe die Lösung dafür und die sieht so aus und dann alles andere dazu noch platzieren in dem Ratgeber. Und da gehört eine gute Struktur dazu, da gehört eine gute Gliederung dazu, da gehören gute Überschriften dazu, Layout natürlich muss auch das Design passen, aber eben auch das Copywriting an sich, also wie der Text aufgebaut ist, das Wording und wie das getextet ist. Und das ist einfach, muss man auch noch sagen, eine Kunst, weil wir werden so krass überschüttet mit Informationen auf Social Media, auf LinkedIn, online. Du kannst so viele Ratgeber zum Thema X lesen, ne? Und es werden ja immer mehr und das ist ein Ei gleich dem anderen mittlerweile. Und da ist es halt schon, finde ich, eine Kunst, da nochmal rauszustechen, einen anderen Ansatz vielleicht zu wählen, das Ganze ein bisschen selbst nochmal einen eigenen Stil zu geben und eben auch die eigene Expertise mit reinzubringen. Und auch die Expertise zählt für mich auch zur UX, weil eben, wenn ich merke, der hat sich wirklich dabei was gedacht, der hat wirklich Ahnung davon und ich lese jetzt praktisch seine Empfehlungen, seine Tipps, dann ist das für mich mittlerweile voll der Glücksmoment, wenn ich denke, ja geil, cool, ich habe jetzt einen Ratgeber gefunden, wo ich noch wirklich was lerne, weil er mir aus der Praxis erzählt, wie er das Ganze wahrnimmt oder getestet hat oder in seiner Erfahrung durchgekaut hat. Und das hast du ja bei vielen Ratgebern oder bei vielem Content gar nicht mehr. Egal, ob das jetzt normaler Website-Content ist oder auf Social Media, da ist ja auch so viel generischer Mist dabei. Also das ist für mich zum Beispiel auch UX, was dann wiederum die Nutzersignale beeinflusst.
Und ich weiß, es klingt jetzt viel, ne? Also wie üblich in unseren Podcasts, die Sachen, die man machen kann, sind meistens einfach zu machen, aber es sind viele Dinge, die man machen muss und wir dürfen uns da natürlich auch nicht verzetteln. Da kann ich dir aber dann auch sagen, wenn du zum Beispiel, wenn deine Website auf WordPress läuft, dann könntest du natürlich auch einfach Sachen, die repetitiv sind, wie zum Beispiel Updates oder eine Performance-Optimierung oder die Überwachung der Seite auf Sicherheit. Das könntest du natürlich auch outsourcen. Und da kann ich mich natürlich jetzt hier wärmstens anbieten, denn ich habe einen WordPress-Wartungsservice, in dem du keine Verpflichtung hast, jetzt jahrelang irgendwie dabei zu bleiben. Du kannst es gerne mal für 3 Monate einfach ausprobieren. Und ich kümmere mich um deine Seite, als wäre es meine eigene. Mach die Updates, mach die Backups, guck, dass es keine Probleme gibt. Wenn es Probleme gibt, kümmere ich mich um sie. Und sorg, wenn du das möchtest, auch gern dafür, dass die Performance deiner Seite besser wird. Und da sind wir wieder beim Thema Ladezeit. Und da sind wir dann wieder beim Thema positive Nutzersignale, die an Google gesendet werden durch eine kurze Ladezeit. Wenn es für dich interessant ist, guck gern mal vorbei auf wp-ninjas.de/wordpress-wartung. wp-ninjas.de/wordpress-wartung. Oder einfach auf meiner Seite wp-ninjas.de oben ins Menü gehen unter Leistung. Da findest du die WordPress-Wartung. Im Rahmen von diesem ganzen Nutzersignale-Ding müssen wir aber natürlich auch sprechen über die Nutzerintentionen. Wir sprechen andauernd drüber, viele können es vielleicht nicht mehr hören, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn man es nicht mehr hören kann, dann hat man nämlich gemerkt, wie wichtig es ist. Und wir reden jetzt trotzdem nochmal kurz drüber, wir machen jetzt keinen ganzen Exkurs, aber es gehört einfach zum Thema dazu. Ja. Es reiht sich ja in das ein, was du gesagt hast. Wir müssen eine Einheit schaffen aus Title Tag, Einleitung, direkter Präsentation der Lösung, eigener Meinung, eigener Erfahrung. Und da gehört der Nutzerintent natürlich auch dazu. Wenn wir den nicht verstehen, können wir nicht den Title Tag formulieren, mit dem wir die Leute auf die Seite ziehen. Wenn wir den Title Tag nicht ordentlich formulieren und die Einleitung nicht zu diesem Title Tag passend machen, verlieren wir die Leute spätestens, wenn sie die Einleitung lesen. Und diese ganzen Dinge gehören ultra, ultra wichtig dazu. Und wie gesagt, wir machen jetzt keinen Deep Dive in Nutzerintent, haben wir schon mehr als oft gemacht, glaube ich. Aber wir müssen einfach verstehen, es steht ein Mensch hinter einer Suche. Dieser Mensch hat eine Emotion aktuell, der ist an einem gewissen Ort, der ist an einem gewissen Gerät, der möchte etwas Bestimmtes bekommen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch vielleicht ein gewisses Format bekommen. Und das wollte ich einfach nochmal kurz mit reinwerfen, bevor wir in die tieferen Dinge, wie wir Analysen auch noch durchführen für bessere Nutzersignale gehen, weil einfach der User-Intent ultra wichtig ist. Willst du dem noch was hinzufügen, bevor wir da den Schritt weitergehen?
Nö, okay, super gesagt.
Dann gehen wir mal einen Schritt weiter, wie wir wirklich mit Daten auch analysieren, weil vieles von dem, was wir jetzt gemacht haben, ist natürlich ein Überlegen, wie Menschen drauf sind, was sie möchten. Klar kann man da auch ein bisschen mit Daten arbeiten, aber was wir intensiv machen, und da gibt es ein ganz, ganz tolles Tool für, das auch noch kostenlos ist, das ist von Microsoft, das Tool Clarity, ist, wir nutzen sehr viel die verschiedenen Heatmaps, die uns dieses Tool bietet oder auch andere Tools, ne? Also da gibt es auch noch das ganz Klassische, mir fällt der Name gerade nicht ein, heißt es nicht mit Hot irgendwas?
Hotjar.
Hotjar, vielen Dank. Ist da so der Platzhirsch gewesen immer und dann kam plötzlich Microsoft mit dem kostenlosen Angebot.
Also was? Brutal gut ist.
Es brutal gut ist, ne? Sogar mit Copilot integriert, also da KI integriert. Wir sind ja beide nicht die größten Fans davon, KI für alles einzusetzen und überall. Aber für Datenanalysen ist es natürlich prädestiniert, die einzusetzen. Vor allen Dingen, wenn sie direkt integriert ist in ein Tool,
ja,
und nur die Daten dann nimmt. Da kommen weniger Hallus bei raus, was wir sonst bei der KI ja gern haben, weil einfach die Daten genommen werden, die von unseren Seiten analysiert werden. Und da ist eine Sache, die wir uns beide sehr, sehr gerne angucken. Die Scrollmap und die Aufmerksamkeitsmap und die Clickmap. Sind natürlich drei unterschiedliche Sachen, aber alle helfen uns sehr, sehr krass dabei, wirklich basierend auf dem Verhalten von Menschen auf unserer Seite zu sehen, was passiert. Lass uns mal einsteigen mit der Scrollmap. Mhm. Was ziehst du da für Schlüsse draus, wenn du dir eine Scrollmap anguckst?
Na, ich sehe zum Beispiel, wie viel Prozent der Besucher, ich habe das Ganze immer auf Englisch, deswegen, ich habe es jetzt nicht mehr offen, und deswegen muss ich Visitors und Besucher, also wie viel Prozent der Website-Besucher wie tief gescrollt haben. Das sieht man dann schön mit Rot, ne? Das Ganze geht dann von Orange, Gelb bis hin zu Grün, und Grün ist praktisch dann was, oder Blau ist, glaube ich, der schlechteste Wert, was am least popular ist, also am wenigsten gesehen wird von den meisten Nutzern. Meistens der Footer-Bereich, muss man tatsächlich sagen. Und somit weiß ich bei einer bestimmten Seite oder einem Set von URLs, wie tief meistens gescrollt wird. Ne, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Beitrag nehme oder auch die wichtigsten Landingpages, die wichtigsten Kategorien und mir anschaue, wie tief gescrollt wird, kann ich eben gut identifizieren, wo gewisse Infos eigentlich platziert werden sollten oder Call to Actions auch platziert werden sollten, damit die gesehen werden von den meisten Besuchern oder von einem Großteil der Besucher, und zeigt mir dann im Umkehrschluss wiederum, wo ich vielleicht den Call to Action nicht einbinden sollte, weil der eben zu weit unten ist und von den meisten Benutzern gar nicht mehr gesehen wird. Also ich dann viel Potenzial verschenke, um eben entweder die nächste Landingpage anzuteasern oder den Newsletter-Sign-up oder auch eine Produktseite im Ratgeber. Wenn ich jetzt einen Ratgeber im Online-Shop habe und ich habe eine Produktseite, die da passt für das Thema, dann sollte ich mir nämlich auch überlegen, wo ich die auf praktisch in welcher Höhe sozusagen, an welcher Position ich die Produktseiten oder den Produktseiten-Call-to-Action einbinde. Und das kann ich recht schön und recht klar mit Clarity nachvollziehen in der Scrollmap.
Dann noch ein kleiner Hinweis, weil ich da selber Opfer von geworden bin, von dem Denken. Gerade bei Ratgeberseiten, wo wir eine Kommentarfunktion haben, haben wir gerne sehr, sehr lange Seiten. Und in der Scrollmap sieht man dann schnell in den Zahlen, oh Gott, irgendwie nach 20% sind 80% der Nutzer weg. Und dann denkst du so, scheiße, es liest keiner meinen Beitrag durch. Ich habe jetzt gerade einen von meinen größten Beiträgen mit den meisten Kommentaren offen. Ja, die meisten sind nach 86% sind nach 20% der Seite weg. Aber 20% der Seite ist der Ende des Beitrags. Die anderen 80% der Seite sind die Kommentare darunter. Natürlich lesen die nicht alle durch. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also wir müssen natürlich auch hier, wie üblich, wenn wir mit Daten arbeiten, nicht einfach nur stupide auf Daten gucken und sagen, nach 20% sind 80% weg, mein Inhalt ist doof, sondern wir müssen sie verstehen. Und eben hier einfach der kleine Hinweis, achte darauf, falls du eine Kommentarfunktion hast oder wenn du im E-Commerce eine Produktseite, eine Kategorieseite hast und du hast unten drunter noch einiges an Text, um da noch ein bisschen Ratgeber reinzubringen, und dann siehst du auch da, oh, die meisten lesen das, sind nach 20% weg, und dann merkst du, ja, okay, aber das sind meine Produkte, ist vollkommen ja, fein, dass die danach dann auf der nächsten Seite sind, nämlich dem Produkt zum Beispiel, wenn sie von einer Kategorieseite kommen.
Genau. Was noch eine coole Funktion oder ein coole Datenpunkt ist bei den Scrollmaps, ist der Prozentsatz, zu dem die Leute an einem bestimmten Punkt der Seite aussteigen. Oder ich glaube, das nennt sich Drop-off bei Clarity. Das heißt also, da ist die korrespondierende Scrolltiefe, beispielsweise 60% der Seite gescrollt, und dann hast du daneben praktisch diesen Drop-off Percentage, wo praktisch der Prozentsatz der Leute, die bei 60% ausgestiegen sind, gezeigt wird. Und das ist auch ganz cool nochmal, um einfach das Verständnis nochmal zu schärfen. Hey, okay, die Leute haben bis zu 60% gescrollt und sind dann praktisch von der Seite weggesprungen oder abgegangen. Ne? Und das lässt sich dann auch mit dem Copilot, kommen wir gleich nochmal dazu, lässt sich das wunderbar kombinieren, um richtig coole Analysen zu machen und einfach das Nutzerverhalten auf der Seite nochmal deutlich besser zu verstehen, als wenn ich mir jetzt nur die etwas klassischeren Kennzahlen aus GA4 oder aus anderen Analytics-Tools kombiniert mit der Google Search Console ansehe. Das kratzt für mich mittlerweile nur noch so ein bisschen an der oder mehr an der Oberfläche und eben mit den Heatmap-Tools wie Clarity kann ich eben so ein bisschen noch mal mehr in die Tiefe gehen, was wirklich die Nutzersignale auf der Seite passiert.
Und wenn wir das dann auch noch kombinieren, zum Beispiel bei der Scrollmap mit der Verweildauer von den Nutzern auf der Seite und dann merken, dass es irgendwie vielleicht sogar über eine Kohortenanalyse hinweg, also über mehrere URLs hinweg, einen klaren Drop-off-Punkt gibt, wo viele Leute gehen, zeitlich oder auch eben mit der Scrolltiefe, dann kann man das recht schnell mit einer Ursache verbinden, weil man dann klare Daten hat. Der Klassiker wäre ein Pop-up. Ein Pop-up kommt nach 30 Sekunden und man merkt, ja, okay, nach 30 Sekunden sind die Leute weg und dann guckst du noch auf die Scrolltiefe und kombinierst das mit der Verweildauer und dann siehst du, ja, okay, alles klar, die sind da immer weg. Oder ja, das Pop-up kommt eben nach einer gewissen Prozentzahl an gescrollten Content. Man kann die auch so einstellen, dass nach 20% des Contents, wenn da gescrollt wurde, das Pop-up dann erscheint. Und es gibt natürlich auch andere Ursachen. Ne? Es könnten irgendwelche Slide-ins da sein, Animationen, die auf der Seite sind zu einem gewissen Zeitpunkt oder ähnliches. Ein Chatbot, der aufgeht, was weiß ich. Und wenn man dann eben solche Daten dann auch noch kombiniert, kann man super gut finden, wo Probleme sind und damit dann die Nutzersignale verbessern, weil man diese Probleme behebt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass die Scrollmap nützlich ist. Aber was ich tatsächlich noch deutlich nützlicher finde bei den Heatmaps, ist die Aufmerksamkeitsmap. Die finde ich extrem, extrem nützlich. Die zeigt nämlich nicht an, wie weit die Leute gescrollt haben, sondern in welchem Bereich der Seite die Leute lang verweilen. Was ich ultra interessant finde. Ich meine, ich bin natürlich krass im Ratgeberbereich unterwegs mit WP Ninjas. Da ist es ultra spannend für mich zu sehen, bei verschiedenen Ratgebern, in welchem Bereich, bei welchem Schritt, wenn es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, wovon ich viele habe, wo bleiben die Leute dort länger? Wo brauchen sie länger? Ist es wirklich ein aufwendiger Punkt?
Mhm.
Ist es logisch, dass sie dort länger brauchen, weil sie müssen FTP-Daten raussuchen, FileZilla öffnen, die FTP-Daten einbauen, dann dauert es länger? Oder habe ich das so kacke erklärt, dass sie den Weg nicht finden, das zu tun? Oder ist es so unklar erklärt, dass sie nicht wissen, was sie tun müssen?
Ja.
Und dafür ist diese Aufmerksamkeitsmap, finde ich, super, super spannend, die ich vor Clarity ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Mhm. Ich hatte Hotjar zwar, aber da habe ich immer nur auf die Scrollmap und Clipmaps geguckt. Ich weiß gar nicht, ob es da sowas gab. Und das ist super praktisch, nicht nur im Ratgeberbereich, das können wir ja genauso dann im E-Commerce oder im SaaS-Bereich anwenden.
Ja.
Ne? Wo verweilen die Leute lange? Ist es auf der Produktseite bei den Bildern? Ist es bei der Produktseite unten bei der Beschreibung? Ist es ganz unten bei den Bewertungen? Wo sind die Nutzer? Oh, okay, Bewertungen sind relevant. Vielleicht stellen wir Bewertungen mal weiter nach oben und gucken mal, wie dann so die Daten sich verändern und die Conversions. Also das ist eine ganz, ganz krasse Sache, die ich in Clarity ultra praktisch finde und in ehrlich gesagt sogar noch häufiger drauf gucke als auf die Scrollmap.
Ja, voll. Weil es einfach super interessant ist und dir zeigt, welche Bereiche einfach die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Und du kannst ja auch dann Rückschlüsse ziehen oder du kannst Annahmen treffen, die du eventuell dann auch irgendwie durch Tests nochmal validieren müsstest. Aber du kannst zum Beispiel Annahmen treffen, warum eben auf diesen oder bei diesen Bereichen die Leute am meisten verweilen. Sind es die Infos, die sie wirklich am brennendsten interessieren und dementsprechend auch am wichtigsten sind, ist es die Art und Weise, wie die Information aufgebaut ist, beispielsweise durch gute Bullet Points, durch eine zusätzliche Infografik oder eine Definitionsbox oder keine Ahnung wie, ne? Und so kannst du halt auch nochmal den Content nochmal ganz anders analysieren und bewerten, weil du dir auch Gedanken machen kannst, okay, was zeichnet jetzt diesen einen Bereich aus, auf dem sie am meisten verweilen, ist es der Bereich, der am besten mit dem Hauptthema, mit dem Hauptkeyword verknüpft ist oder, ne? Und da kannst du wirklich richtig gute Annahmen treffen und das Ganze auch auf andere Content-Formate oder anderen Content übertragen und vielleicht auch da mal testen, ne? Dass du dann sagst, okay, so einen Abschnitt baue ich natürlich mit anderen Inhalten und so, baue ich jetzt in den anderen Ratgeber auch mit ein, aber der hat genau diesen Aufbau, da ist genau diese Art und Weise und guck dann, ob die Leser, das andere Thema lesen, dort auch so lang verweilen, ne? Und kann dann praktisch eben meine Nutzersignale auch darüber verbessern. Finde ich sehr spannend.
Ja, richtig. Und wir haben ja auch noch bei den Heatmaps, was ja der Überbegriff ist, noch eine dritte Map, die wir angucken können, nämlich die Clickmap.
Ja.
Was genau das ist, was man sich denkt. Nämlich, wir können sehen, wo die Nutzer geklickt haben. Zum einen natürlich ist es interessant, klicken sie dort, wo wir wollen, dass sie klicken. Das heißt wirklich auf Schaltflächen, also Buttons oder Links. Oder gibt es auch sogenannte Rage-Clicks,
ja,
die wir ja auch im UX ganz, ganz häufig haben und die extrem wichtig sind zu beachten. Rage-Clicks bedeutet, klickt irgendjemand wie wild auf irgendwas, weil der Nutzer erwartet, dass dort etwas passiert, aber es passiert nichts. Vielleicht ist irgendetwas in deinem Text anders formatiert und die denken, es ist ein Link. Vielleicht ist irgendwo ein Icon, das du nur zum Spaß eingefügt hast, weil es cool ist und die Nutzer erwarten aber, dass man draufklicken kann. Und solche Klicks kannst du dort sehen. Aus der Praxis kann ich sagen, beispielsweise habe ich das sehr intensiv genutzt bei meinen Hosting-Vergleichen und Hosting-Tests, weil meine Hosting-Tests sind sehr ausführlich. Das sind 3.000, 4.000, 5.000 Wörter mit verschiedenen Abschnitten, gegliedert in zum Beispiel Performance, Sicherheit, DSGVO und so weiter. Und dann nutze ich die Clickmaps sehr, sehr gerne, um zu gucken, auf welche Punkte im Inhaltsverzeichnis klicken die Leute drauf, weil ich daraus schließe, welche Themen sind am relevantesten, wenn die Nutzer kommen und sich so einen Hosting-Vergleich oder einen Hosting-Test angucken? Interessiert die am meisten eher das DSGVO-Thema, das Performance-Thema? Auf welchen Link in meinem Inhaltsverzeichnis klicken die Leute? Und diesen Punkt verschiebe ich dann einfach, wie Yannick vorhin gesagt hat. Yannick meinte eben, man kann so einen Abschnitt dann bei anderen Seiten auch einfügen, wenn man merkt, der performt gut. Was ich einfach mache, ich habe damit rausgefunden, welche Reihenfolge an diesen Punkten ist am relevantesten. Weil ich habe meine Vorstellung von der Suchintention, von dem Vorgehen der Nutzer, aber nur weil ich das denke, ist es ja nicht richtig. Und dafür ist dann die Datengrundlage super und so habe ich mir einmal eine Reihenfolge aufgebaut und die ziehe ich jetzt immer durch und die funktioniert auch gut. Ich kann keine klaren Daten nennen, dass es sich jetzt verbessert hat von vorher zu nachher, aber sie performen auf jeden Fall besser insgesamt. Das heißt, Rankings entwickeln sich besser, Conversions sind besser und für sowas kann man diese Clickmaps halt fantastisch nutzen und ich kann mir vorstellen, ich bin nicht im E-Commerce unterwegs, aber im E-Commerce ist und auch im SaaS-Bereich, wo es fast immer darum geht, hier ich will einen Test starten, ist es bestimmt auch Gold wert, wenn man da mal reinguckt und sieht, wo klicken die Leute und warum klicken die da, obwohl man da gar nicht klicken kann.
Ja, auch zum Beispiel sowas gerade im E-Commerce-Bereich, ne? Breadcrumb-Navigation nach wie vor immer ein Thema. Manche Online-Shops sagen, ach nee, braucht man nicht, irgendwie sind schwierig umzusetzen, na, wir hatten da Probleme mit den Breadcrumbs. Und wenn man dann nochmal auf die Daten schaut und sieht, ne, dass aber die Breadcrumbs nach wie vor geklickt werden, beispielsweise aber auch bei anderen Projekten hatte ich das, dann habe ich zu einem anderen Kunden das mitgenommen und gesagt, hey, beim anderen Kundenprojekt, Online-Shop, da werden die auch auf Mobilgeräten werden die Breadcrumbs unheimlich gut geklickt, hat die Heatmap gezeigt, ne? Darf natürlich keine Daten weitergeben, mache ich auch nie. Aber ich habe gesagt, hey, guck mal, bei einem anderen Kunden hat das gut funktioniert auf Mobilgeräten. Ich glaube, das sollten wir unbedingt übernehmen. Haben wir übernommen? Zack, ich habe das in der Heatmap gesehen, in der Clickmap gesehen. Das wird regelmäßig genutzt von den Kunden. Rankings haben sich leicht verbessert. Klar, das ist nicht das Einzige, was wir optimiert haben. Aber im Endeffekt, insgesamt betrachtet, sind die Kennzahlen nicht schlechter geworden, sondern besser. Was auch dann für mich ein Signal ist, okay, wir haben alles richtig gemacht und nichts falsch. Und solche Sachen kann man dann halt auch darüber finden, die man so bei GA4 und so gar nicht gefunden hätte.
Und es muss ja auch nicht immer eine direkte Auswirkung auf die Rankings haben. Also wenn du so ein Element einbaust und dann siehst, die Nutzer klicken drauf, dann hast du ja was eingebaut, was wertvoll ist.
Ja.
Und das siehst du vielleicht nicht in den Rankings, das siehst du vielleicht nicht direkt, kannst es nicht kausal zuweisen, dass es für mehr Conversions sorgt. Aber wenn du ein Element einbaust und das wird genutzt, dann hast du nichts falsch gemacht. Und die Nutzererfahrung zu verbessern sorgt immer für was Positives. Und darum geht es ja auch in der Folge, um die Nutzersignale. Und Nutzersignale sind zu einem Großteil basierend auf auch Usability auf der Seite, also die Nutzererfahrung. Und ich weiß, du merkst es ja, eigentlich ist es ja ein SEO-Podcast, aber es ist ja nicht nur SEO, was wir machen müssen. SEO, Nutzersignale sind viel User Experience.
Ja.
Und du merkst, da haben wir auch Ahnung, Yannick hat da auch viel Ahnung und wie du jetzt merkst, hat da super Erfahrungen schon von anderen Kunden, die er dann natürlich auch immer schön einsetzen kann für seine weiteren Kunden. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, das Vögelchen heißt Yannick, dass er Kapazität hätte für ein oder zwei neue Kunden, wo er auch nicht nur eben seine ganzen SEO-Kenntnisse einsetzen kann, sondern auch diese ganzen anderen Disziplinen, die mit dem SEO vereint sind, wie auch mal auf die Usability zu gucken oder auch mal ein Wort zum Design zu sagen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, wenn du im E-Commerce unterwegs bist, einen Shop hast, wenn du im SaaS-Bereich unterwegs bist, geh einfach mal auf stoplooking.de. Yannick hat da auch, bietet dir die Möglichkeit, kostenlos im E-Commerce einfach mal eine Einschätzung zu bekommen von ihm. Kostet nichts, er verkauft dir da auch nichts, sondern gibt dir wirklich einfach mal Tipps, und hat da auch ein kostenloses Kennenlerngespräch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn du also einfach mal quatschen willst, mal gucken willst, ist der Yannick wirklich so nett, wie der immer klingt, oder ist der eigentlich ein Arsch? ich sag dazu nichts, ich spoilere es nicht, du musst es auch probieren. Okay, buch dir ein Gespräch, probier es aus, das ist ein guter Cliffhanger. kann ich nur sehr empfehlen, also wirklich von Herzen, ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein Pitch, weil ich Yannick mag, der macht das wirklich gut. Und hat auch tolle Ergebnisse. Es ist nicht nur ein Gerede, sondern er kann das ja auch vorweisen. Lass uns zum Abschluss mal noch über ein weiteres Thema, das ich in die Notizen mit reingeworfen habe, zu dieser Folge sprechen. Nämlich so ein kleiner, okay, coole Leute würden es einen Hack nennen, deshalb nenne ich es jetzt auch einen Hack. Eigentlich ist es einfach nur eine kleine Maßnahme, die gar nicht viel Aufwand erfordert. Nämlich, es gibt viele Fälle, in denen wir mit Seiten, ob das jetzt Ratgeber sind, Landingpages oder Produktseiten, weit vorne ranken bei Google, Klicks bekommen bei Google, aber wir erwähnen dieses explizite Thema oder diese explizite Suche gar nicht in dieser Form. Das heißt also, Beispiel, Beitrag zum Thema WordPress installieren und Leute suchen aber nach WordPress lokal installieren. Und dann sagt Google, okay, dieser WordPress installieren Ratgeber von Jonas, der ist so fantastisch, den lassen wir da jetzt auch weit vorne ranken, irgendwo in den Top 5. Er ist vielleicht nicht der Beste, weil nicht direkt auf lokal, aber wir ranken ihn vorne. Und dann geht der Nutzer auf die Seite und sieht zwar, wie man WordPress installiert, aber nicht ganz dediziert, wie es lokal funktionieren würde. Und das ist auch wieder so eine low-hanging fruit, die wir uns schnappen können. Und wenn wir uns die schnappen und das verarbeiten, nämlich in Form von entweder wir bauen einen eigenen Inhalt dann zu diesem Thema oder wir nehmen dieses Unterthema mit auf in den bestehenden Inhalt, sorgen damit dann auch wieder für positive Nutzersignale, weil der Nutzer eben auf die Seite kam und dann auch gefunden hat, was er gesucht hat. Und nicht, wie es jetzt der Fall ist, die Seite rankt gut, weil sie einfach overall gut ist für dieses Thema.
Ja.
Aber ich habe nichts Explizites zu diesem Inhalt, dann geht der Nutzer wahrscheinlich wieder in die Suchergebnisse. Und wie vorhin gesagt, wollen wir nicht. Wollen wir auf gar keinen Fall. Und da gibt es mehrere Wege, wie du das analysieren kannst. Das kannst du händisch machen, kannst einfach mal durch die durch die Suchbegriffe durchgehen in der Search Console und gucken und siehst dann, ah, okay, das habe ich gar nicht bei mir mit drin, sollte ich vielleicht mit aufnehmen. Ich nutze dann ein Tool, das heißt Spindrift. Das hieß früher Query Hunter. Das war ganz früher mal ein WordPress-Plugin, hat sich dann weiterentwickelt, ist jetzt zu einem eigenständigen Online-Tool auch geworden, beziehungsweise eine Browser-Erweiterung. Und diese Browser-Erweiterung, dieses Tool, schnappt sich einfach eine Verbindung zu deiner Search Console, guckt sich deine Seite an und sagt dann, hey, guck mal, du rankst für diese Suchbegriffe, aber hast die kein einziges Mal auf deiner Seite drauf. Und da sind viele dabei, wo man sagt, ja, okay, sind Variationen, sind grammatikalisch nicht sinnvolle Sachen, die ich einbauen kann, musst du dann auch nicht machen. Aber du findest eben auch oftmals das Angesprochene, nämlich, dass da ein Thema mit drin ist, für das die Leute auf deine Seite kommen und du halbwegs gut rankst,
voll geil.
Aber du hast das nicht auf deiner Seite. Und kannst du ausprobieren mit Spindrift, kannst du aber auch einfach so auf anderen Arten, gibt ja auch andere SEO-Tools, die sowas anzeigen, machen, finde ich es auch nochmal eine sehr, sehr gute Art, um die Nutzersignale zu verbessern für die Sachen, für die wir ranken, aber die wir gar nicht bewusst abfrühstücken auf unseren Seiten. Ich denke, auch im E-Commerce-Bereich wird es solche Fälle geben, oder? Dass jemand zum Beispiel auf eine Produktseite kommt, aber gar nicht explizit die Kategorie, auf eine Kategorieseite kommt, aber gar nicht explizit diese Kategorie vorfindet, die er gesucht hat, weil die so vielleicht longtailig war.
Ja.
Keine Ahnung, Wanderschuhe für Babys bei Regen im Schnee, keine Ahnung, ne? finde ich cool, dass das Baby wandert auf jeden Fall. Aber dann kommt es auf eine Kategorie, kommt der Nutzer auf eine Kategorieseite, wo einfach nur Wanderschuhe sind.
Ja.
Und auch sowas kann man da dann bestimmt super rausanalysieren und optimieren, ne?
Definitiv habe ich jetzt zwar das Spindrift habe ich jetzt oder damals Query Hunter habe ich so jetzt noch nicht im Einsatz gehabt, gerade im E-Commerce-Bereich. Es war ja lange Zeit nur ein WordPress-Plugin. Jetzt, da es ein eigenständiges Tool sozusagen ist, ist das auf jeden Fall auch für mich jetzt mal interessant geworden. Werde ich definitiv anschauen. Genau, also du hast ja dann im E-Commerce die Möglichkeit, dann so Richtung Filternavigation, Longtail-Kategorien, da noch schon noch mal spezifischer zu werden. Im Umkehrschluss eine passende Kategorie zu erstellen, die ein extrem gutes Longtail abdeckt und dann eben auch im nächsten Schritt wieder für bessere Nutzersignale sorgt, weil eben diese generischere, allgemeinere Kategorie eben dann nicht mehr für diesen Longtail rankt, sondern dann eben diese neue spezifische Longtail-Kategorie für diesen Longtail rankt und dementsprechend dann auch wieder die Nutzersignale verbessert und die Domain als Ganzes in Augen von Google wieder qualitativ hochwertiger geworden ist. Ne, und je besser meine Domain in der Gesamtbetrachtung abschneidet, desto besser schneiden auch alle einzelnen Seiten ab. Ne, das wissen wir ja auch durch die Wirkweise oder durch die Funktionsweise von Suchmaschinen, dass eben auch Google nicht nur einzelne Seiten rankt und beobachtet, sondern Domains auch auf Dokumentenbasis bewertet. Das heißt also, wie viele Seiten werden zu einem Dokument zusammengefasst und sprechen praktisch mit bestimmten Signalen an Qualität. Und dementsprechend ist auch wichtig für mich, dass ich die Qualität der einzelnen Seiten erhöhe, um die Website als Ganzes besser dastehen zu lassen oder qualitativ hochwertiger dastehen zu lassen für Google, was wiederum auch bei den einzelnen Seiten für bessere Rankings sorgen wird langfristig.
So, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Ich denke, wir machen den Sack zu, obwohl es natürlich noch fast wahrscheinlich eine unendliche Menge an weiteren Sachen gibt, die man zu Nutzersignalen optimieren kann. Wir haben noch nicht über neue Formate wie Videos, also neue Formate in Form von neu hinzufügen auf die Seite, über Formate wie Videos gesprochen, die natürlich auch für positive Signale sorgen können und so weiter, Infografiken, bla bla bla. Ja. Wir wollen hier aber auch nicht 2 Stunden reden, ne? Da machen wir lieber nochmal eine zweite Folge zu und nehmen weitere Maßnahmen mit auf. Gleichzeitig wollen wir ja auch nicht, dass du gar nichts machst, am Ende gelähmt bist, weil es zu viele Möglichkeiten gibt. Wie üblich ist unser Hinweis, fang mit einer Sache an. Nimm eine Sache und überarbeite mal die Einleitung von deinen Ratgebern und falls du hast Produktseiten, wenn du da oben Text mit drin hast, überarbeite den und baue zusätzlich, wenn du eh am Anfang der Seite gerade bist, so eine kleine Box zum Beispiel ein mit einer Zusammenfassung der Antwort. So, mach das erstmal. Dann zusätzlich würde ich auf jeden Fall empfehlen, Clarity, falls du das nutzen möchtest oder ein anderes Tool dieser Art, jetzt zu verbinden. Weil es erst ab dem Zeitpunkt der Verbindung natürlich wie üblich die Daten sammelt. Das heißt, wenn du in 2 Wochen sagst, ich will jetzt mal die Scrollmaps angucken, kannst du nicht in 2 Wochen anfangen, Clarity zu nutzen. Deswegen verbinde das, wenn möglich, jetzt, wenn du sowas machen möchtest, dann kannst du dich jetzt um Einleitungen und Boxen kümmern und kannst dann in 2-3 Monaten mit vielen Daten, mit den Scrollmaps, Clickmaps, Aufmerksamkeitmaps arbeiten und die nächsten Schritte einleiten. Und dann nochmal der Hinweis, der Callback, wie man es ja so cool nennt, auf wp-linias.de/wordpress-wartung findest du alle Infos zu meiner WordPress-Wartung, wo ich dir gerne diese ganze Thematik rund um Backups, Updates, Problemlösungen nach Updates, Performance und Sicherheit abnehme. Und auf stoplooking.de/
SEO-Shop-Analyse ist es, glaube ich. Jetzt hast du mich erwischt.
Aber Janik, guck doch
auf jeden Fall, wir machen in die Shownotes
rein. Janik, guck gerade nochmal nach. Wir schreiben es auch in die Shownotes mit rein. Auf jeden Fall findest du auf stoplooking.de Janik. Kriegst bei ihm gerne eine gratis Show-Analyse. Ja, geil. Eine gratis Shop-Analyse. gleichzeitig kannst du aber auch ein Kennenlerngespräch mit ihm buchen, falls du keinen Shop hast, sondern irgendwie im SaaS-Bereich unterwegs bist. Die Shop-Analyse findest du auf der URL.
SEO-Shop-Analyse, ja.
Perfekt.
stoplooking.de/SEO-Shop-Analyse.
Da findest du die, natürlich sind die Links auch alle wie üblich in den Shownotes, dann kannst du einfach draufklicken. Zum Abschluss, wie immer, wenn es dir gefallen hat, freut es uns natürlich, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Wenn du Fragen hast, schreib uns an info@search-effekt.de. Wir haben schon einige Fragen vorliegen, können aber immer noch mehr brauchen für die nächste Fragefolge. Und abonniere natürlich den Podcast, empfehle ihn gerne weiter. Janik, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, ich glaube, du hast heute alles gesagt. Ich freue mich auf die nächste Folge und viel Spaß beim weiteren Zuhören von unserem Podcast.